Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Manche Familiengeschichten sind schon dramatisch. Familie Mühe zum Beispiel. Ulrich Mühe spielte 2006 im Oscar-prämierten Film Das Leben der Anderen die Hauptrolle, einen Stasi-Offizier. Und er erklärte dazu, das Thema sei ihm auch deshalb so wichtig, weil seine zweite Frau Jenny Grollmann für die Stasi spioniert habe. Die Schauspielerin hat das bestritten, die Sache kam vor Gericht und sie bekam Recht. Kurz darauf sind dann sowohl Jenny Grollmann als auch Ulrich Mühe gestorben, beide an Krebs. Und auf den Tag, genau 5 Jahre nach seinem Tod, ist auch seine dritte Frau gestorben, die Schauspielerin Susanne Lothar. Der älteste Sohn von Ulrich Mühe, Andreas Mühe, ist ein bekannter Fotograf und er hat sich jetzt künstlerisch mit seiner Familie auseinandergesetzt. Mehr dazu am Schluss der Sendung. Außerdem ist heute der Hörspielpreis der Kriegsblinden vergeben worden und an der Wiener Burg verabschiedet sich der Regisseur Herbert Fritsch mit der Produktion Zelt. Zunächst aber zu einer Opernpremiere. Frauen und Wasser, also Nymphen, Wassernixen und Undinen, haben Dichter, Komponisten und Künstler schon immer fasziniert. Die Lorelei, die durch ihren Gesang die Rheinschiffe kentern lässt, oder die Sirenen, die Odysseus und seine Gefährten betören. Und auch die Liebesgöttin, die schaumgeborene Aphrodite, steht ja in enger Verbindung mit dem Wasser. Richard Wagner schuf seine Ringreintöchter, Dvorak die Oper Rosalka und Hans-Werner Henze sein Ballett Undine. Der Henze-Schüler Detlef Glanert hat jetzt zum 200. Fontane-Geburtstag ein Novellenfragment von Fontane über eine solche Wassernymphe genommen und aus den wenigen Seiten eine Oper gemacht. Ozeane heißt sie. Ein Auftragswerk für die Deutsche Oper Berlin ist das. Das Libretto stammt von Hans-Ulrich Treichel und meine Kollegin Julia Spinola war gestern Abend bei der Uraufführung dabei. Ist denn Ozeane eine Aphrodite oder eher eine Lorelei, Frau Spinola?
Also weder noch. Ozeane ist eine rätselhafte Fremde, halb ungezügelte Natur, halb gefühlloser Mensch. Und sie mischt mit einem mänadenhaft entfesselten Tanz eine Ballgesellschaft an der Ostsee auf. Angeblich ist sie reich, das lockt die Gastgeberin, die auf einen Privatkredit hofft, um ihr heruntergekommenes Grand Hotel renovieren zu können. Ozeanes heidnische Wildheit bringt den moralisierenden Pastor auf die Palme. Und sie ist natürlich wunderschön, was wiederum den jungen Gutsbesitzer Martin von Dirksenkirre macht. Der will sie gleich heiraten. Als der zudringlich wird, reißt sie sich aber los, verletzt sich selber und geht am Ende der Oper schließlich auch in die Fluten. Bei aller Weltentrücktheit ist diese Frau also keine femme fragile wie etwa Debussys Mélisande. Dass in Ozeane durchaus Naturgewalten brodeln, das macht auch die fabelhafte Sopranistin Maria Bengtsson an diesem Abend sowohl darstellerisch als auch stimmlich klar.
Ein Ausschnitt aus Detlef Glanerts Oper Ozeane mit Maria Bengtsson in der Titelrolle. Es geht also, Sie haben schon gesagt, um eine rätselhafte Fremde, die eine Sommergesellschaft sprengt. Und das Thema Fremdheit, also wie eine Gesellschaft mit den Außenseitern umgeht, das ist ja doch sehr aktuell. Geht es denn in Glanerts Oper um diese Problematik?
Also eigentlich nur am Rande und das ist auch ein bisschen das Problem, denn das Schicksal dieser beziehungsunfähigen Frau, die zugleich eben die gesellschaftlichen Konventionen in Frage stellt und die dann an ihrer eigenen Gefühlslosigkeit zerbricht, Empathielosigkeit, das wird nicht weiter hinterfragt. Die Figur bleibt letztlich eine attraktive Projektionsfläche, die einen aber nur am Rande berührt. Das liegt zum Teil natürlich auch an Robert Carsons Regie, der die Geschichte wie ein tschechowsches Sommermärchen sehr stimmungsvoll vor einer riesigen Meereskulisse inszeniert, der aber kaum wirklich irgendwelche psychologischen Abgründe ausleuchtet, also anders als Tschechow. Aber es steckt auch ein bisschen im Stück selber, denn das hat vor allem die Theatertauglichkeit des Stoffes im Blick, scheint mir. Da gibt es burleske Szenen, bühnenwirksame Tanzszenen, ein traditionelles Buffo-Paar und so weiter. Und inmitten dieser Vielfalt ist die Welt Ozeanes so eine Art exotisiertes Fremdes.
Wie hat denn der Komponist Detlef Glarner diesen Stoff musikalisch umgesetzt?
Also zunächst muss man mal sagen, dass der Mann wirklich komponieren kann. Das sitzt von der ersten bis zur letzten Note, auch von der Form her. Und das Herz von Glarner schlägt unüberhörbar für die verführerische Klangwelt Ozeanes mit so schwebenden Vokalisen, tonal ungebundenen Klangflächen, Windmaschine und einem raunenden Fernchor. Das erinnert immer wieder an Debussys Sirenen aus dem Orchesterzyklus Nocturne. Und auch die anderen Figuren haben alle charakteristische Klangwelten. Da gibt es Polka, Galopp und Walzer, wie vom Wiener Opernball. Die Moralpredigten des Pastors werden von Tuba-Klängen unterstrichen. Und der forsche Martin tritt mit so einer jung-siegfriedhaften Fanfare auf. Also das ist insgesamt gesagt neue Musik, die keinem wehtut. Und der Generalmusikdirektor Donald Runicles dirigiert das mit Lust und mit großem Gespür.
Haben Sie denn auch die anderen Sängerinnen und Sänger überzeugt? Maria Bengtsson haben wir ja schon gehört.
Also man kann an der Deutschen Oper sich eigentlich immer auf ein gutes Sängerensemble freuen, so auch an dem Abend jetzt mit Doris Soffel und Nikolai Schuckhoff, Albrecht Pesendorfer. Also die waren eigentlich alle sehr, sehr gut. Es gab großen Jubel, ein großer Erfolg. Aber ich finde insgesamt trotzdem ein bisschen mehr Experiment und Mut zum Risiko hätte dem Glarnert ganz gut getan.
Vielen Dank. Julia Spinola war das über die Oper Ozeane von Detlef Glarnert an der Deutschen Oper Berlin. Aus den beiden Weltkriegen sind tausende junger Männer erblindet von den Schlachtfeldern zurückgekommen. Sie waren damit von einem Teil des Kulturlebens ausgeschlossen, konnten weder ein Buch lesen noch einer Theateraufführung oder einem Film folgen. Einer von ihnen, der Soldat Friedrich Wilhelm Hümmen, hat im Zweiten Weltkrieg das Augenlicht verloren und er wurde Mitglied im Bund der Kriegsblinden. Dort hatte er dann die Idee, einen Preis für Hörspiele auszuloben. Und so wurde 1952 zum ersten Mal der Hörspielpreis der Kriegsblinden vergeben. Er gibt es heute als bedeutendste Auszeichnung für Autoren deutschsprachiger Hörspiele. Heute ist nun bekannt geworden, welches Hörspiel dieses Jahr gewonnen hat.
Wenn man sich ändern will, muss man nicht immer sagen, ich war im Gefängnis, ich war das, ich hab das. Andere haben auch ganz viel durch.
Na, du warst ja nicht im Gefängnis und dich haben sie auch nicht getroffen, Erich.
Nee.
Deswegen ist es auch schwer, das nachzuvollziehen. Das glaube ich dann.
Na ja.
Aber sei froh, dass du nicht dort warst. Sag ich dir gleich.
Naja, ist doch gut. Na, freilich freue ich mich da, dass ich sowas nicht.
Aber ja gut, du kannst ja nicht dafür, dass das passiert ist. Aber ich sag ja, ich werde schon mit dem Gefängnis und allem dann mal aufhören. Aber es geht halt darum.
Da hättest du schon lange aufhören sollen.
Im Hörspiel auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen von der Autorin Susanne Maria Hempel, da geht es um einen ehemaligen DDR-Häftling, der durch die Haft traumatisiert worden ist. Das Hörspiel ist eine Produktion des RBB. Frage an den Medienwissenschaftler Hans-Ulrich Wagner, er ist seit vielen Jahren Jurymitglied beim Hörspielpreis. War denn diesmal das Thema ausschlaggebend? Denn es geht ja hier wie bei den Kriegsblinden um Menschen, die Schaden genommen haben, in diesem Fall durch die Haft.
Also ich glaube weniger, dass es das Thema war, als vielmehr, dass es die formale Kunst war, die uns beeindruckt hat. Das schwingt zwar immer mit und natürlich sind die Themen wichtig, die behandelt werden im zeitgenössischen Hörspiel, aber ich glaube, dieses Hörspiel speziell besticht durch diese wunderbare formale Eigenschaft, wo diese stimmliche Kunst der Autorin, die spricht das ja alle selbst, so entscheidend ist und wo wir Zeuge werden dieser Wortkaskaden, dieser Logorö eigentlich, dieser stimmlich brillant erzählten Geschichte und dann eben zwischendrin immer die entsprechenden Musikinseln, die uns wieder quasi zur Ruhe kommen lassen. Das ist Radiokunst auf höchstem Niveau und das war das Entscheidende.
War es denn diesmal eine schwierige Entscheidung?
Ja und nein. Das heißt, aus den insgesamt 24 Produktionen, die wir uns angehört haben und diskutiert haben, schälte sich so ein harter Kern von eben den drei nominierten Stücken heraus. Und über die wurde sehr intensiv diskutiert. Und die haben alle drei hervorragende Qualitäten. Ja, Frau Hempel ist die Preisträgerin und dieser leise Ton, dieser Flüsterton, wie wir das in der Diskussion auch genannt haben, dieser sehr intime Ton, der diese vielfältige Brechungsgeschichte erzählt, das ist die Preisträgerin dieses Jahres.
Ansonsten war ja noch am Schluss im Rennen der Absprung von Paul Plamper. Da geht es um Fremdenfeindlichkeit in einer ostdeutschen Kleinstadt. Und dann noch die Toten von Feuerland von Ulrike Hage und Andreas Ammer. Da geht es um einen jungen Feuerländer, der um 1830 nach England verschifft wird, also getauscht wird gegen einen Perlmuttknopf. Und Jemmy Button wird er dann genannt, der auch das Vorbild war für Michael Endes. Jim Knopf habe ich gelesen.
Genau, das ist natürlich eine schöne Pointe, dass der Jim Knopf, den wir alle aus den Kinderbüchern kennen, wirklich diese reale Geschichte hat. Und diese zwei tollen Hörspielmacher, Ulrike Hage als Komponistin, Andreas Ammer als Autor, haben dieses große Hörspiel geschaffen. Die kommen sehr stark von der Oper her. Die machen sozusagen einen riesen Aufwand an Musik, an entsprechender sinnlicher Qualität. Das ist genau das Gegenstück zu eben dem intimen Ton der Preisträgerin. Das ist auch ein Stück, das eben seine sinnliche Qualitäten hat. Da geht es ums Thema Kolonialismus. Koloniales Erbe ist ja im Moment ein richtig heiß diskutiertes Thema. Und der Postkolonialismus, der sich in dieser Figur des Fremden, der in diese scheinbar zivilisierte Welt hinübergeführt wird, wo das Thema ist.
Entschieden wird über den Preisträger in einer Jury, in der ja laut Satzung auch Kriegsblinde sitzen sollen. Aber gibt es denn heute überhaupt noch Kriegsblinde?
Es gibt immer weniger, das finde ich gut so, denn die kriegerischen Ereignisse, wenn die keine Blinden mehr verursachen, ist das natürlich löblich. Es sind mittlerweile in der Jury blinde Mitglieder. Das heißt, die sind nicht kriegserblindet, wie das noch vor vielen Jahren wirklich war, sondern blinde Juroren, Jurorinnen, die mit uns, den professionellen Kritikern, zusammen das Gespräch suchen. Und das war ja auch die Ausgangsidee dieses Preises, Sehende, professionelle Kritiker und erblindete Kritiker zusammenzubringen.
Was hat denn die Autorin jetzt davon außer der Ehre?
Es gibt feste Sendeplätze in der ARD, sodass dieses preisgekrönte Hörspiel sicherlich ja in allen oder fast allen Hörspielprogrammen zu hören sein wird. Dadurch bekommt sie natürlich die entsprechenden Honorarerträge. Es ist einfach auch eine symbolische Auszeichnung. Es ist eine mediale Aufmerksamkeit, die sie erhält. Ich freue mich speziell für die junge Autorin, die eher aus dem Filmbereich kommt. Es ist eine Frau, die im experimentellen Film bislang gearbeitet hat. Wenn sie jetzt quasi auch Hörspiel-Radiokunst macht, glaube ich, ist das eine Bereicherung.
Hans-Ulrich Wagner war das Jurymitglied beim Hörspielpreis der Kriegsblinden. Die Verleihung an Susanne Maria Hempel findet übrigens am 7. Mai in Köln statt, in den Räumen des Deutschlandfunk. Wieder nimmt jemand Abschied vom Wiener Burgtheater. Vor einem Monat war es die Regisseurin Andrea Breth und jetzt ihr Kollege Herbert Fritsch. Seit seinem späten Start als Regisseur gilt Fritsch als Spezialist fürs Schräge und Schrille. Klassische Komödien waren da seine erste Wahl, aber inzwischen verzichtet er auch mal ganz gern auf Stücke und er nimmt auch mal ganz gern Abschied vom Wort. Das war so bei seinem Abschied von der Berliner Volksbühne damals und das ist auch jetzt so in Wien. Zelt heißt diesmal der Abschied ohne Worte und Michael Lages war bei der Uraufführung dabei.
Ganz weit oben auf der ewigen Hitparade von Jux und Dollerei im Theater steht der Kampf mit den Liegestühlen, den Christoph Marthaler, Anna Fieberg und Stefanie Karp vor über 20 Jahren entfesselten für Stunde Null in Hamburg. Selbst wer forcierte Knallchargenkomik gewohnt war, fiel damals von einer Kicherhysterie in die nächste, wenn das komplette Ensemble immer wieder zusammenbrach mit dem Gestühl. Hätte Herbert Fritsch mit dieser Sternstunde konkurrieren wollen, hätte jeder und jede im Burgtheaterensemble den ganzen Abend über Zelte aufbauen und dabei immer wieder das Scheitern zelebrieren müssen. Dass aber Zelt so gar keine Klamotte geworden ist, um Heringe und Seile, Zeltstangen und Zeltplanen, ist die größte Überraschung. Das handelsübliche Einmannzelt ist ja auch keine allzu große technische Herausforderung mehr. Das Zelt ist ein Beispiel für den Prozess der kollektiven Kreation, um den es Fritsch vor allem geht. Dieses Kollektiv bleibt stumm, nur dem Musiker und Sänger Hubert Wild, seit langem Stütze der Fritsch-Gesellschaft, ist eine Mini-Arie gestattet. Da ist das 90-Minuten-Wunder noch im Vorspiel. In Zeitlupe schrubbt das Ensemble die, wie so oft bei Fritsch, mit Glanzfußboden ausgelegte Bühne. 23 völlig gleich gestylte Wesen in Bunt sind mit Eimer und Wischmopp unterwegs und nur das Werkzeug sorgt für Geräusche. Immer wieder formiert sich die Gruppe auch zur Masse, marschiert etwa mit gereckten Mops wie zur Demo und die Wischtücher sind dann die Plakate. Diesem Vorspiel folgt das erste Zelt. Hermann Scheidleder baut es auf und weil dieses Urgestein im Burgensemble eher klein und rund und eben auch schon etwas älter ist, benutzt Scheidleder einen extra Greifarm für den Aufbau, was den Vorteil hat, dass das Publikum sehr genau sieht, wie das geht mit dem Zelt. Jetzt kann das Ensemble kommen. Stück für Stück krabbelt es aus einer Bodenluke hervor. Nun bauen alle, musikalisch strukturiert von Matthias Jakisic. Stöhnen, ächzen, jammern, mehr ist nicht drin. Wie der Musiker sind bald alle nur mehr Clowns. Und wie zuvor schon die ganze riesige leere Bühne, taucht Friedrich Rumm nun auch Clowns und Zelte in Träume aus Licht. Fritsch zeigt mit Zelt Meisterstückchen aus allen Gewerken des Theaters selbst. Kostüm und Maske setzen die Ideen von Bettina Helmi um. Die Frauen alle in glänzend bunten Stoffen mit Puffärmeln und weißen Kniestrümpfen, die Herren alle mit schwarzen Hochwasserhosen zu weißen Socken und unter dem Anzug trägt jeder quietschoranges Hemd zu grüner Krawatte. Extravagant sind alle Frisuren und jeder Blick macht Spaß. Wenn die Zelte fertig sind, bricht ein Konzert am Lagerfeuer los. Ein Dutzend Gitarren schrammeln da, ohne Noten, aber in treibendem Rhythmus. Und ihnen gegenüber quietschen und singen im Dauerlegato ein Dutzend kleinere und größere Akkordeone. Das ist eine Partitur ohne Sinn und Zweck, aber mitreißend kollektiv, wie eine wirklich aufregende Free-Jazz-Improvisation. Nur eben wie auf dem Zeltplatz und am Lagerfeuer. Was für ein Vergnügen das ist, Augen und Ohren scheinlich auch fürs Ensemble. Das Finale schließlich ist Trickkiste pur. Die Zelte bekommen Licht von innen und sie beginnen zu schweben. Minutenlang lebt dieser Traum vom Fliegen. Dann setzen die Zelte wieder auf und das Ensemble klettert in weitere Bühnenlöcher unter den Zelten. Wenn die dann wieder abheben, schauen nur mehr die lebenden Köpfe aus dem Boden. Aus den Löchern heraus klettert das Ensemble in den Schlussapplaus und Herbert Fritsch fliegt wieder mal vom Bühnenhimmel herab. Natürlich ist das alles pures Überwältigungstheater, kein Ulk, eher eine grenzenlose Fantasie über das Kollektiv, über alle Kollektive im Theater. Ach ja, und für viele wird dies in der Tat die letzte Premiere auf dieser Bühne gewesen sein, aber vielleicht ja auch die schönste.
Michael Lages berichtete über Zelt, den Abschiedsabend von Herbert Fritsch am Wiener Burgtheater. Als Merkel-Fotograf hat er sich einen Namen gemacht. Andreas Mühe hat die Kanzlerin sogar in die USA begleitet. Später brachte er seine Serie A.M. heraus. Dabei fotografierte er 14 klassisch deutsche Motive wie den Kreidefelsen vor Rügen. Alle sieht man vom Innenraum einer Limousine aus und man denkt, dass Merkel da im Wagen sitzt. Zu sehen ist nämlich eine Frau von hinten mit der typischen Merkel-Frisur. In Wirklichkeit hat dem Fotografen aber seine Mutter Modell gesessen, die Theaterintendantin Annegret Hahn. Jetzt ist seine Mutter auch Teil seiner neuen Ausstellung, seiner neuen Arbeit. Andreas Mühe hat nämlich seine Familie, lebende und tote Verwandte zu Familienfotos versammelt. In Berlin ist die Ausstellung jetzt zu sehen im Hamburger Bahnhof und Carsten Probst war dabei.
Man muss kein Fan der stets überinszenierten, vielleicht auch ein wenig selbstverliebt mit dem Zaunpfahl deutscher Mythologie winkenden Bilder von Andreas Mühe sein, um doch anzuerkennen, mit seinem Projekt Mischpoke führt er die moderne Fotografie auf Grundfragen zurück, die sie seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert begleiten. Weniger die Aufnahmen selbst beeindrucken, die man nun in einer relativ kleinen Ausstellung im Hamburger Bahnhof sehen kann, als die scheinbar simple, aber doch gewaltig aufwendige Gesamtkonzeption. Auf der Grundlage alter Familienfotografien hat Mühe die Figuren verstorbener Angehöriger und Vorfahren lebensnah gestalten lassen, um sie dann wiederum in verschiedenen Konstellationen zurück in das Medium der Fotografie zu überführen. Manche Kritiker sprechen schon von einem Panoptikum der Familiengeschichte. Sie fragen sich, was uns die Bilder inhaltlich sagen, welches Verhältnis der Fotograf wohl zu den einzelnen Personen hat, vor allem zu seinem Vater Ulrich Mühe, den er einmal in einem geradezu unheimlich starren Frontalporträt wie eine Totenmaske, aber mit leuchtend blauen Augen zeigt. Dabei hat sich Andreas Mühe schon in diversen Interviews über sein enges Verhältnis zum Vater, aber auch über seine Faszination und seine Ablehnung des Theaters geäußert. Aber eigentlich geht es doch um etwas ganz anderes. Welche Wirklichkeit sehen wir hier? Die der historischen Familienfotografien, die der inszenierten Figurennachbildungen, die von Andreas Mühes Blick auf die Familie oder auf das Fotografieren in der Gegenwart? So sehr man auch der vermeintlichen Lebensnähe der Figuren folgt, ihrer wie in Theater- und Filmfotografie aufgenommenen Gesichter und Haltungen, so sehr man auch verführt ist, ihnen nahe zu kommen, die Bilder bleiben doch, wie die Gesichter der Figuren selbst, versiegelt hinter der Oberfläche ihrer Bildlichkeit. Nichts an diesen Bildern ist authentisch, nicht einmal die nachgestellten Räume mit alten Möbeln und dem bei Mühe fast schon obligatorischen Weihnachtsbaum.
Der Ort selber, was Sie da sehen, ist Fiktion. Das ist eine Bühne, die ich gebaut habe, Stück für Stück. Das fing mit dem Boden an, mit dem Gefühl, ich brauche noch einen grauen Vorhang, ich brauche noch ein neues Fenster. Also es ist so ein Akt der Entwicklung. Es ist Fiktion, alles, was Sie da sehen, ist Fiktion. Es geht nicht um die Wahrheit hier oder so, sondern es geht um eine Illusion. Es geht darum, was kann Fotografie, was will uns Fotografie für einen Glauben vermitteln und dann den Versuch, den natürlich auf verschiedenen Ebenen, biologischer Zeitstrahl, historischer Zeitstrahl, das wieder zu brechen.
Schon in seinen früheren Serien hat Mühe die vermeintlichen Wiedererkennungseffekte als Aufhänger für die Frage nach der fotografierten Wirklichkeit verwendet. Wer etwa beim Anblick des von Mühe im Sonnenuntergang fotografierten Rügener Kreidefelsens automatisch an Caspar David Friedrich und an romantische Landschaft denkt, der übersieht, dass die unnatürliche Brillanz der Bilder allenfalls die Realität der Repräsentation von Macht und Symbolen verkörpert. Der Kanadier Jeff Wall gehörte zu den ersten, die die Überinszenierung mit von Schauspielern nachgestellten Szenen nutzte, um Fotografie zu einer Art neuen Historienmalerei zu machen. In den USA haben Gregory Crutzen oder auch Larry Sultan Filmorte oder Zitate von Filmszenen fotografisch mit der eigenen Biografie verknüpft. Andreas Mühe bedient sich einer größeren Bandbreite. Kunstgeschichte, Herrschaftsporträt, NS-Ästhetik, DDR-Propaganda und das Pressebild der Gegenwart, bei dem auch schon mal seine Mutter mit Perücke in die Rolle von Angela Merkel schlüpfte. Und nun eben die deutsche Familiengeschichte. Das vermeintlich kollektive Gedächtnis der Deutschen hatte ja schon so manches auszuhalten.
Carsten Probst war das über die Berliner Fotoausstellung von Andreas Mühe. So, und jetzt Katrin Hondl mit den Kulturmeldungen.
Ja, und zuerst eine traurige Nachricht aus Münster. Klaus Bussmann ist gestorben, der Kurator und langjährige Direktor des Westfälischen Landesmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte, wurde 77 Jahre alt. Gemeinsam mit Kaspar König hatte Klaus Bussmann 1977 die Skulpturprojekte gegründet. Eine Ausstellung, die alle 10 Jahre Münster in einen riesigen öffentlichen Kunstraum mit Arbeiten internationaler Künstlerinnen und Künstler verwandelt. Bussmann habe das Museum und die ganze Stadt aufgeweckt, indem er mutig, provokant und voller Überzeugungskraft die Bürgerschaft mit zeitgenössischer Kunst konfrontiert habe, sagte jetzt sein Nachfolger am Landesmuseum in Münster, Hermann Arnold. Klaus Bussmann war aber nicht nur in Münster aktiv. 2-mal war er Kurator des Deutschen Pavillons bei der Biennale in Venedig und gewann in beiden Jahren den Goldenen Löwen, 1990 mit Hiller und Bernd Becher und 1993 mit Namjoon Paik und Hans Hake. Kirill Petrenko, der neue Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, beginnt seine erste Spielzeit erst ganz klassisch mit einem Konzert in der Philharmonie. Am Tag darauf, dann am 24. August, wird er ein Open-Air-Konzert am Brandenburger Tor geben. Das Programm ist dasselbe wie in der Philharmonie, Beethovens 9. Und es gab auch noch mehr Ankündigungen bei der Pressekonferenz der Berliner Philharmoniker heute. Unter anderem wird Petrenko mit dem Orchester auf Deutschland-Tournee gehen. Einen ganz ausführlichen Bericht über Petrenkos Pläne mit den Berlinern von der Pressekonferenz gibt es hier im Deutschlandfunk heute Abend im Musikjournal ab 20.10 Uhr.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die schwierige Lage nach den Wahlen in Spanien. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.